Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, beziehungsweise, dass du heute da bist, freut mich gar nicht, weil du warst jetzt im Vorgespräch schon sehr boshaft zu mir, lieber Dominik. Aber für alle anderen oder über alle anderen freue ich mich sehr. Nein, herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und ja, wir haben heute Spannendes mitgebracht. Wir haben nämlich die Predictions, die wir letztes Jahr oder die Predictions, die wir gemacht haben, werden wir uns ansehen. Wir werden die neuen Predictions für dieses Jahr verraten und ja, wir werden natürlich auch noch, wie versprochen, die 5 Black Swans, die möglicherweise 2026 auf uns warten, die wir in der letzten Podcast-Folge begonnen haben, auch heute noch machen. Heute gilt es ganz, ganz besonders. Alles, was wir machen, nicht zum Nachhandeln gedacht, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder sonstigen. Plus, wenn wir beteiligt sind, dann sagen wir das immer dazu, direkt beteiligt, beziehungsweise über Konstrukte wie den MSCI World sind wir sowieso indirekt an so ziemlich jeden Unternehmen dieser Welt, zumindest börsennotierten Unternehmen, beteiligt. Ja, und damit, das alles nur zu Ausbildungszwecken, habe ich noch vergessen zu sagen. Und damit starten wir hinein in die Folge, lieber Dominik. Wir haben es so gemacht, dass wir mit deinen Predictions starten und ja, da immer reinhören und dann schauen und ein bisschen drüber plaudern, was lief gut oder woran ist es gescheitert und dergleichen mehr.
Vielleicht eine kurze Momentaufnahme, also ganz, ganz wichtig, was du eh schon gesagt hast, das muss man halt immer mit einer gewissen Distanz nehmen, was wir da immer plappern, ein Jahr im Voraus. Wir versuchen uns das ja weit aus dem Fenster zu lehnen. Ja. Wir versuchen da auch ein bisschen einen Schwung reinzukriegen, dass man nicht sagt, okay, der Index steht 5% höher oder tiefer, das wäre ein bisschen langweilig. Also wir suchen uns da schon Dinge aus, die halt, sagen wir mal, schwieriger zu erreichen sind. Und genau, da schauen wir ein Jahr später drauf und bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Schauen wir, was uns erwartet.
Schauen wir, was uns erwartet. Dann schauen wir mal rein, was du geplaudert hast im letzten Jahr zum Thema Magnificent Seven, die möglicherweise zu weniger werden. Hör mal rein.
Ich sag, die Magnificent Seven werden zu den Magnificent Three. Die Marktbreite schrinkt um mehr als 50% zusammen. Es geht eigentlich nur mehr um drei Aktien, alles gleichgeschalten, der Trade und der SPX geht weiter nach oben.
Ja, Herr lieber Herr Zörer, was sagen Sie dazu?
Ja, ich war jung und dumm erstens einmal. nein, aber die Marktbreite ist eng. Ich weiß jetzt nicht, ob sie noch enger geworden ist als letztes Jahr. Vielleicht kannst du das dann charttechnisch analysieren. Generell, der S&P steht höher als 2024. Und somit wäre das zumindest richtig. Also der S&P ist ja gestiegen, nominal. Und dementsprechend, weiß ich nicht, würde ich dir meine Teilrichtigkeit zuschreiben? Jetzt kommt es auf die Marktbreite drauf an. Wie siehst du das?
Ich würde sagen, das ist nicht ganz korrekt. Es ist vielleicht so, es geht in die Richtung, sagen wir so, aber ich würde sagen, ganz korrekt ist es nicht.
Nein, das ist ja nicht ganz korrekt, aber ja. Höher stehen wir.
Höher stehen
und wir. Die Marktbreite, ist die Frage, ist die Marktbreite enger geworden oder nicht? Wie messen wir das überhaupt?
Ja, das ist die Frage, wie wir das messen. Damit sollten wir uns vorher Gedanken machen. Nein, keine Ahnung, wie wir das messen. Aber ich glaube, man kann sagen, die Magnificent Seven sind nach wie vor da, wo sie sind. Es ist am alle sieben nach wie vor ihre Wichtigkeit, meiner Meinung nach. Zwischendurch hat es so ausgesehen, als würde Tesla ein bisschen zurückschalten. Aber ansonsten sind die Mag Seven, glaube ich, nach wie vor marktbestimmend. Das kann man schon sagen. Und ja, in diesem Sinne.
Tesla ist, glaube ich, sogar am All-Time High, oder nicht?
Ja, Tesla ist auf jeden Fall am All-Time High. Ja. Es gibt da eine berüchtigte Traderin, die sogar nicht mehr Trader drauf. Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Genau, super.
Ja, das war mein erster Punkt, ja.
Ja, sag mal, es war ein Viertelpunkt. Ein Viertel gebe ich da, ein Viertelpunkt. Mehr
ein
ist es
Viertel nicht. Und dann machen wir einen halben, oder?
Jetzt fängt er schon zum Sudern an. Na gut, ein halber, ist in Ordnung.
Ein halber, okay.
Ja. Gut, dann kommen wir zu deinen Haus- und Hoftheorien, wo du diesmal, glaube ich, sehr, sehr richtig lagst. Hören wir da auch einmal rein, was du zu Gold und zu Silber vor einem Jahr gesagt hast.
Ich sage, das Jahr der Edelmetalle geht weiter. Wir sehen 3.000 bis 3.300 Dollar in Gold. Und Silber startet endlich den Ausbruch, den es jetzt vollzogen hat, 2024. Und beginnt den Bullenmarkt, den wir so lange ersehnen und startet Richtung 50 Dollar, wird aber so bei 42 Dollar vielleicht landen, zwischen 38 und 42, das sind so meine Predictions.
Ja, also dafür würde ich da jetzt eher einen ganzen Punkt geben, weil so in die Richtung hat es ja gestimmt. Die Zahlen sind zwar falsch, wir können es uns gerne am Chart nochmal gemeinsam anschauen, wenn du willst.
Genau, ich wollte gerade sagen, mal schauen, die Ausgangslage, wo wir gestanden sind, am, ich glaube, 28. Dezember 2024.
Ja.
Und blende das mal da 50 an. Dollar zu predikten oder in Richtung 50 Dollar ist halt, und da hättest du mich damals schon für verrückt erklärt, in Wahrheit.
Ja, also wir sind damals bei roundabout 30 gestanden.
Genau, und da 50 Dollar anzusagen, ist halt auch ein Wahnsinn. Und ich glaube, kein einziger Analyst hat 75 Dollar am Schirm. Also niemand hat das am Jahresanfang gesagt. Also somit, ich bin sehr froh, dass ich gesagt habe, Silber bricht gegen Gold aus, weil das war schon eine Ansage, die schwer zu predikten war, weil das nicht, das kann irgendwann passieren oder auch gar nicht.
Ja.
Somit, darauf bin ich stolz. Und die Price-Targets, ich habe sie relativ hoch angesetzt, aber sind bei Weitem übertroffen worden. Ich freue mich natürlich sehr darüber.
Ja, absolut. Also Silber ist ja, und ja, darüber plaudern wir heute nicht, sonst wären wir nicht fertig. Und auch bei Gold, ich blende Gold auch noch ganz kurz ein, bist du sehr richtig gelegen. Also bei Gold haben wir da sind wir am 28. Dezember gestanden, bei roundabout 2600. Gut, da haben wir einen ordentlichen Schub hingelegt. Also das ist schon ganz, ganz stark auch bei Gold, ja.
Das heißt, ich bekomme einen ganzen Punkt?
Ja, dafür bekommst du jetzt einen ganzen Punkt über die 0,5 Punkte. Da überlege ich mir noch, ob ich dazu dann 0,5 mache vor. Aber dafür gibt es auf jeden Fall einen ganzen Punkt. Nein, also das war schon Gold richtig. Ich glaube, wer auf die Richtung gesetzt hat, und darum geht es ja auch, wer auf die Richtung gesetzt hat, und das hast du ja, und das haben wir beide in unseren Portfolios jeweils. Wir sind ja beide sehr, sehr bullish drauf gewesen am Ende letzten Jahres. Deswegen, glaube ich, waren wir da Gold richtig. Und das war auch, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, Hauptperformance-Treiber in unserer beider Depots.
Bei mir sowieso.
Ja, na gut, du bist ja ein bisschen anders diversifiziert, wie ich sage, um es freundlich zu nennen. Ja gut, aber dann kommen wir, glaube ich, zu einem Nullpunkter, lieber Herr Zörer, nämlich zu Nvidia.
Meine nächste Prediction wäre gewesen, dass die Nvidia-Gewinne anfangen werden zu enttäuschen bei den nächsten oder übernächsten Earnings. Und dass wir dieses Gewinnwachstum einfach, es ist irgendwann nicht haltbar, irgendwann kommt der Turning Point und ich glaube, dass auf 2025 kommt. Und ich sage, das wird passieren entweder bei den nächsten oder übernächsten Earnings. Wenn Nvidia nicht sogar schon von einem früheren Skandal runtergerissen wird. Aber ich glaube, dass wir jetzt am Anfangs noch steigen, Anfangs des Jahres werden wir noch steigen in Nvidia und dann wird es irgendwann einen radikalen Rücksetzer geben, der uns erwartet. Und ich glaube, dass der mit Earnings kommt.
Okay. So, bevor du jetzt irgendwas sagen kannst, achte bitte ganz kurz auf mich, was ich über diese Prediction machen musste.
Ja, dieses Gewinnwachstum.
Nein, Spaß beiseite. Nvidia, ich glaube, da können wir nicht großartig drüber diskutieren, das ist ein Nullpunkter.
Ja, ich glaube, da müssen wir wirklich bei Null ansetzen. Ich wollte argumentieren, dass man am Jahresanfang gestiegen sind und das nach den ersten Earnings schon rote Kerzen stark nach unten gedeutet haben. Aber ja, es hat sich natürlich erfangen und nach hinten hinaus wieder outperformt. Wir stehen nicht mehr ganz am All-Time-High, aber natürlich weit höher als
Also für das erste Quartal hast du auf jeden Fall recht gehabt, da sind wir ordentlich nach unten gerauscht, aber dann halt natürlich nicht mehr, absolut. Ja.
Genau, dann hat sich es einfach wieder erfangen. Also Liberation Day habe ich auch sehr, sehr gut gespielt eigentlich, aber da hätte ich halt auch eigentlich mit so einer Orgenerholung hätte ich dann auch nicht mehr gerechnet. Also da nehme ich die Nullpunkte an, ja.
Okay. Gut. Also, damit stehen wir bei 1,5. Ich gebe da die 5. Ich gebe da die 0,5. Wir stehen bei 1,5. Gut, dann lass uns weitermachen, lieber Dominik, mit einer Prediction von dir zur Inflation. Schauen wir uns an, was du vor circa einem Jahr zum Thema Inflation von dir gegeben hast.
Inflation steigt über 3,5% in den USA und in Europa.
Inflation steigt über 3,5% in den USA und in Europa.
Genau, das ist nicht der Fall. Ich möchte mich aber auch da verteidigen. Wir sind, vielleicht kann ich es kurz aufschlagen.
Ja, mach's gerne. Ich blende deinen Bildschirm an, wenn du soweit bist.
Schauen wir uns einfach einmal die CPI-Daten an. Ich brauche nicht hier oder hier eigentlich. US-CPI.
Genau, ich glaube, du bist nicht so weit entfernt gewesen, zumindest am Anfang wieder.
Ja, aber das ist dann nur der Median. Jetzt habe ich das nicht vorbereitet, natürlich, ne?
Ja, Asche über dein Haupt. Hier.
CPI-E-Over-E. USA. Das ist der Core. Median. Dream. Da gibt bitte, das gibt's ja nicht.
Ich halt mal kurz, ich mach mal kurz auf Pause und du suchst in Ruhe. So, Pause beendet. Der Zerzörer hat jetzt literally 15 Minuten gebraucht, um die. Ich bin enttäuscht. Nein, Spaß beiseite, alles gut. Gut, du hast es jetzt
also gemacht, Dominik. Wir haben hier 2025 und hier das Ende. Also in dieses Jahr geht es um diese Messpunkte und wir haben gestartet bei 3,0, sind dann runtergegangen und dann, ich habe nachher hinaus gesagt, Richtung September erwarte ich eigentlich einen Peak oder einen stärkeren Anstieg in der Inflation. Und in den September hinein haben wir da auch eben genau diesen Peak gesehen. Und dann haben wir aber Government Shutdown gehabt. Also die Frage ist halt auch die Daten, die wir haben. Hinten hinaus, wie akkurat sind die? Also ich traue den US-Daten schon länger nicht mehr, wirklich. Und auch Bureau of Labor Statistics Daten. Also da ist halt die Frage, wie akkurat sind wir? Wir sind auf jeden Fall wieder zurück auf die Highs gegangen. Aber wir sind nicht auf 3,5 gekommen. Die Frage ist halt, wenn wir akkurate Daten hätten, wer hätte das anders ausgeschaut? Das kann man im Umkehrschluss nicht sagen. Wenn wir von den USA weggehen und uns zum Beispiel Deutschland anschauen, von 2,3 auf 2,3 gleichbleibend, wir in Österreich zum Beispiel haben von 3,2 auf 4,0 aufgebaut. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht die USA, aber da ist die Inflation gestiegen und in der EU sind wir gefallen von 2,5 auf 2,1. Also natürlich nicht richtig am Ende. Ich wollte mich da nur kurz verteidigen, dass die Datenqualität sehr, sehr in Frage zu stellen ist.
Ja, also da bin ich bei dir. Nichtsdestotrotz muss ich dir leider 0 Punkte geben. aber ja, ich bin da bei dir auch. Wir haben ja schon ein bisschen kritisiert. Also, da muss man ja auch sagen, wir haben ja eigentlich die CPI-Daten schon angezweifelt, bevor der Shutdown eigentlich auch war.
Also, genau,
das richtig, muss man ja auch dazu sagen. Aber das haben wir im Podcast, glaube ich, des Öfteren besprochen. Die regelmäßigen Hörer werden das wissen. Okay, dann haben wir eine Prediction, die wir, glaube ich, beide ziemlich unisono getroffen haben und wo wir wahrscheinlich ein bisschen zu früh dran waren.
Ich okay. sage, wir sind 2025 nicht Curve Control in den USA.
Okay, da bin ich bei dir.
Und ich lege weiter drauf. Weil wir jetzt gerade Weihnachten haben, kriegst du noch einen drauf.
Auch ein Geschenk, okay.
Und das Geschenk lautet, wir sehen neben Yield Curve Control, sehen wir Aktienkäufe von der Zentralbank.
Aktienkäufe?
Ja, so wie es die SNB schon macht.
Okay.
Die Schweizer. Kauft die amerikanische Zentralbank auch Aktien 2025?
Okay, also das glaube ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, da muss schon viel passieren. Okay.
Das war halt so eine Prediction, wo wir uns weiter, oder wo ich mich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe, weil das jetzt wirklich Yield Curve Control kommt, war sehr, sehr unrealistisch. Trotzdem habe ich gedacht, es gibt eine Restchance und ich denke auch, dass wir der Yield Curve Control einen Schritt näher sind. Nicht, dass sie imminent irgendwie vor der Tür steht, aber ich denke schon, dass wir einen Schritt näher sind und ich werde die Prediction fürs nächste Jahr genauso raushauen, denke ich.
Ja, also ich glaube, ich habe es jetzt nicht auf der Liste, aber ich bin da bei dir. Vor allem, wenn Steven Miron als Fed-Chef kommt, dann sind wir dem sehr, sehr nahe, denke ich. Und ja, dann sollte das passen. Okay, gut. Und dann hast du noch eine Prediction rausgehauen, deine letzte, und zwar eine sozusagen Rezession hervorbeschwört, kann man fast sagen. Gib mir noch eine Sekunde, dann lade ich das entsprechende Video hier rein und dann können wir uns das in Ruhe auch
genau, ansehen. Die Rezession war angesagt für die USA.
Genau, schauen wir mal kurz rein.
Und für China.
Eins hätte ich noch, und okay. Zwar Rezession in den USA und in China.
Rezession und in den USA und in China.
Was? Ist nicht eingetreten, weil es, und da muss ich mich auch verteidigen, meiner Ansicht nach sind die USA in einer Rezession. Es wird halt durch fiskalische Stimuli da einfach drüber gedruckt. Und das BIP wäre ohne fiskalische Stimuli nicht positiv. Also wir hätten einen Wirtschaftsrückgang, wenn wir das Geld nicht drucken würden, fiskalisch in den Mengen, die eigentlich unprecedented sind. Jetzt kann man sagen, okay, das hätte man auch antizipieren können, aber war in dem Fall nicht so. Dementsprechend, ja. Die Yield Curve ist in reinverted, also wir sind auf allen Metriken sind wir eigentlich in der Rezession drinnen. In Europa sowieso schon lange, in den USA jetzt eigentlich auch. Nur es wird nicht offiziell so ausgegeben und da prangere ich auch wieder die Datenqualität und die Ehrlichkeit an. Natürlich kann ich mich ewig rausdrucken, wird halt irgendwann inflationär werden, aber da sehe ich mich zumindest als Gewinner der Herzen.
Als Gewinner der Herzen, nein. Da bin ich bei dir. Also da gebe ich da ein Punktel, nein, Punktel kann es nicht sein, aber da gebe ich da ein paar Prozentel auf die Prediction. Aber ist das auch auf deiner Liste fürs nächste Jahr wieder? Zumindest USA?
Ja. Also ich denke, es ist halt nur die Frage, wann man sich ehrlich eingesteht, dass es wirklich so ist. Also meiner Ansicht nach sind wir drinnen, es wird halt drüber gedruckt, okay?
Ja.
Aber
absolut.
Viertelpunkt.
Ja, Viertelpunkt, damit bist du auf 1,75 gelandet.
Ja, das ist nicht so viel.
Ja, also es ist, also positiv sind wir damit nicht, Herr Zörer. Da sind wir in der Schule, Fetzen setzen. Nein, ja. Aber wir haben ja bewusst gesagt, wir haben die Einfachen ausgelassen. Deswegen, du hast das ja auch schon erwähnt. Na gut, dann kommen wir zu meinen. Ich habe schon ein bisschen Angst, aber gut, schauen wir mal.
Ich sage jetzt nicht, dass der KI-Hype, also der künstliche Intelligenz-Hype vorbei ist, aber die Spreu trennt sich vom Weizen. Ich glaube, dass wir zwei Gewinner haben, drei Gewinner haben werden. OpenAI ist ja noch nicht börsennotiert, aber ich sage, OpenAI wird ein Gewinner sein, Microsoft und Nvidia wird ein Gewinner sein. Deswegen passt das gut zu deiner Analyse.
Ja.
Also was sagen Sie dazu?
Ja, es ist so halbert vielleicht, aber ich meine, Nvidia haben wir uns ja schon angeschaut, können wir nochmal reinschauen. Wir haben hier begonnen ungefähr das Jahr und stehen definitiv höher, also von dem her wäre es in Ordnung. Microsoft haben wir ebenfalls ähnliches Bild, also auch da sind wir zuerst runter und dann sind wir nach oben, also von dem her würde es passen. Ich glaube, ich habe aber dann noch in weiterer Folge gesagt, dass ich die kleineren eher kritisch sehe und da bin ich halt auch nicht ganz richtig gelegen, weil zum Beispiel UiPath, kann ich mich erinnern, habe ich da noch gesagt. Also die liegen auch höher. Wenn auch nicht ganz so viel, aber doch auch höher. Und C3AI habe ich, glaube ich, auch noch erwähnt damals.
Genau, Anthropic, glaube ich.
Anthropic ist noch nicht an der Börse.
Ja, stimmt, wer war das dann?
Irgendwer noch. Also bei denen hätte es zum Beispiel gestimmt. C3AI, da wäre ich runtergegangen. Also ja, du darfst jetzt Punkte für mich vergeben, aber ich glaube, ganz falsch war es auf jeden Fall nicht.
Ja, nein, ich gebe da schon 0,75, würde ich schon meinen.
Oh, 0,75, sehr gut. Okay, 0,75 sind eingekappt. Okay, dann habe ich das nächste und zwar, ja, VW kackt ab, war so das Stichwort.
Gibt's 0 Punkte.
Aber hören wir mal rein, ja, bevor wir da großartig uns äußern.
Ich sag, die Volkswagen-Aktie, die VW-Aktie fällt unter das Covid-Tief. Das wären nochmal minus 40% vom jetzigen Stand aus.
Okay, unter das Covid-Tief habe ich sogar gesagt. Das war mir gar nicht mehr so bewusst. Aber gut.
Das Schlimme ist, ich habe da komplett zugestimmt. Das habe ich jetzt zum Glück rausgeschnitten. Aber ich war absolut deiner Meinung.
Gut, schauen wir uns das nochmal an. Wo waren wir? 2025.
Du musst den Bildschirm übertragen.
Also Bildschirm übertragen, ja, Entschuldige. Ja, also die Aktie hat dazu gewonnen auf jeden Fall. Wir waren irgendwo so da war meine Prediction irgendwo hier und den Dreh herum irgendwo da.
Ja, und wo war dein Target? Unterm Covid-Tief?
Unterm Covid-Tief. Wo war das Covid-Tief? Na, da bin ich aber. Okay, irgendwas kann da nicht stimmen. Da haben wir uns vertan. Das ist
die falsche Aktie.
Volkswagen. VW. Ja, keine Ahnung, glaub, was ist da.
Die ist bei 100 irgendwas gestanden, glaube ich, oder bei 80.
Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie höher als 2025. Das heißt, das sind 0 Punkte. Dann berechtigt natürlich, ja.
Jawohl.
Und dann habe ich eine Prediction, die ich jetzt nicht nochmal mitbringe, aber die für mich nach wie vor Bestand hat und in ein bisschen einer anderen Form mitbringen werde. Das darf ich schon verraten. Aber hören wir mal kurz rein, was meine dritte und letzte Prediction war.
Ich sage, dass das Gesundheitswesen ein großer KI-Profiteur wird und dass der Startschuss 2025 fällt, dass du da wirklich sehr, sehr gute Renditen zukünftig haben wirst.
Ja.
Ich habe da die Underlines aufgeschrieben, die du dann nachher genannt hast.
Okay, sag mal.
UNH, United Health, die mit einem riesen Skandal.
Ein bisschen in die Hose gegangen.
Minus 34%.
Okay, danke. Was haben wir noch?
Dann haben wir CAH, die hast du fantastisch getroffen.
Ja, okay.
Mit plus 78%.
Naja, schau, sehr gut. Die habe ich auch unterjährig ab und zu getradet, sehr schön, ja, okay.
Dann haben wir gesagt, dann hast du gesagt, den ARK G, Cathie Woods, den ARK G. 26% hat er gemacht.
Ja, immerhin.
Bot Z.
Bot Z.
Also übertragst du wieder nicht, gell? Also.
Ach, verdammt, ja, okay. Auch, aber auch nicht so schlecht.
Bot Z, 13,8%. Ja. Und dann hast du gesagt, das meiste Geld von dem ganzen Basket, den du da ausgewählt hast, geht in den XLV, also in den Sektor ETF. Und da war deine Prediction, der macht in dem Jahr 20% und der hat 15,3 gemacht. Also da muss ich sagen, Hut ab.
Nicht so schlecht, ja, nicht so schlecht. Also außer eine Aktie ordentlich abgestürzt, die anderen sind ordentlich.
Also die meisten schaffen nicht einmal die Richtung richtig zu bestimmen oder viele Leute. Und dann eine Rendite von einem komplett breit gefächerten Markt von einem Underlying auf 5%-Punkte genau. Finde ich schon top.
Ja, danke, danke. Es hat natürlich Glück dabei, aber ja, es ist definitiv gut gelaufen im Gesundheitssektor schon und war ja auch für mich so ein bisschen am Boden, auch wenn man es jetzt im XLV nicht gesehen hat, aber viele Einzelaktien schon definitiv schwer am Boden. Gut. Ja, cool.
Ja. Kassasturz 75 zu 1,75.
Hallo, muss man da nicht auf Predictions runterrechnen? Also bei dir durch 7, bei mir durch 3 oder so?
Ich wusste, dass das kommt, aber ich habe mich auch weit aus dem Fenster gelehnt und habe mehr versucht als du, also ja, muss man ja anrechnen.
Das stimmt absolut.
Wir lassen es bei einem Unentschieden und ich schulde dir 2 Bier.
Alles gut, bitte. Das passt schon. Gut, Dominik, damit lass uns zu den heurigen Predictions kommen. Ich würde sagen, wieder eine du, eine ich. Ich weiß, wie viel hast du überhaupt auf der Liste?
Ich habe 3.
Diesmal hast du nur 3, okay.
Ich kann aber auch mehr.
Genau umgekehrt. Okay, dann nein, ist ja wurscht, dann ist diesmal eigentlich genau umgekehrt. Ja, dann start mal mit deiner ersten Prediction vielleicht.
Ja, ich komme natürlich nicht umher, um die Edelmetallpreise zu prognostizieren. Das muss ich natürlich machen. Und ich würde das aber gerne, wenn ich darf, zweiteilen in zwei Szenarien, wenn das irgendwie vom Regelwerk drin ist, dass es nicht gibt.
Ja, natürlich.
Und zwar
ich genehmige das.
Würde ich das gerne trennen in die Comex fällt oder die Comex fällt nicht. Also der derivative Papiermarkt zerbröselt, dann habe ich natürlich andere Preistargets als konservativ.
Ja.
Ich fange mal konservativ an bei Gold. Wenn die Comex bestehen bleibt und das derivative Thema auf der Futures Exchange, dann sehe ich Gold bei $6,200. Wir stehen jetzt bei 4,5 oder so?
Gib mal eine Sekunde. Wir stehen bei 4,560 in der Sekunde, genau.
Ja, das wäre dann auch wieder ein fantastisches Jahr für Gold.
Ja,
wäre wirklich, wirklich, wirklich cool. $6,200. Silber würde ich konservativ auf $100 schätzen. Wenn wir das nicht erst bis Silvester irgendwie schaffen. da ist so viel Momentum drin.
Ja, also Moment, das müssen wir jetzt schon spezifizieren. Silber erreicht irgendwann während des Jahres die $100 oder steht am Jahresende bei $100?
Der Höchstkurs des Jahres ist $100.
Okay, alles klar.
Im konservativen Fall.
Okay.
Wann, weiß ich nicht, aber irgendwann in dem Jahr.
Okay.
Platinum geht auf $2,600 bis $3,000.
Okay, das wäre jetzt 2600 zumindest sehr konservativ, wenn man es anschauen. Platinum momentan eskaliert komplett.
Ja.
2473. Wir nehmen übrigens live auf am Freitag, den 26. Dezember um 16.23 Uhr gerade, ja. Okay.
Und jetzt kommen die Preistargets, wenn die Comex zerbröselt. Also wenn es wirklich ein Problem mit dem derivativen Preismechanismus gibt und wir gehen in die physische Preisfindung an die Shanghai Gold Exchange, beziehungsweise in das östliche System, dann sehe ich Gold bei $7,600.
Okay.
Silber bei $200 bis $250 die Unze.
Dein Wort in Gottes Gehörgang. Ja.
Und Platinum bei $4,000 bis $4,200.
Okay.
Und damit habe ich mich wieder aus dem Fenster gelehnt.
Ja, in gewisser Art und Weise ja. Ja, absolut. Ja, sportliche Bewertungen.
Ja. Mal schauen, was da wirklich drinnen ist. Also ich bin guter Dinge und ich bin sehr gespannt. Das Jahr 2026 wird wirklich spannend.
Super. Cool.
Thomas, was ist eine Prediction Numero Uno?
Ja, warte mal, was wähle ich denn als Erste aus? Ah, das ist eine gute. Ich sage, dass der Energiemarkt weiterhin sehr, sehr stark laufen wird und dass der erste Hyperscaler im Jahr 2026 ein Energieunternehmen, einen Energieversorger oder irgendwas in diese Richtung kauft und komplett übernimmt. Ja. Ich glaube, die brauchen das für ihre KI-Rechenzentren und wir wissen beide, dass das ein Nadelöhr ist, dass Wind und Solar dafür nicht ausreicht und deswegen habe ich einerseits Constellation Energy ausgewählt. Ich kann das kurz zeigen, den Chart von Constellation Energy. Moment. So. Constellation
Energy. Was genau machen die? Welche Energieform?
Das ist ein Energieversorger generell, der meines Wissens nach, ich habe es jetzt gar nicht ganz geschaut, aber hat auf jeden Fall größtenteils, also hat auf jeden Fall AKWs in den USA. Ja. Und wenn ich jetzt den Bildschirm kurz teile, dann sieht man hier, dass die schon sportlich bewertet sind natürlich, also von $80 auf $360 gestiegen sind in den letzten 2 Jahren. Aber ich sehe da definitiv nach wie vor Potenzial nach oben und das ist definitiv etwas, was möglicherweise passieren kann. Also das wäre die eine Wette drauf und dann gibt es noch ein paar weitere kleinere Wetten drauf, also wo ich jetzt nicht, also ich gehe jetzt nicht all in, auch in diese Predictions gehe ich nicht all in, aber ich kann man durchaus vorstellen, dass nämlich Folgendes passiert. So, wo habe ich mir das jetzt wieder notiert? Asche über mein Haupt. So, hier ist es. Und zwar... Moment einmal. So, lass mich kurz schauen. Ja, genau. NuScale und Oklo. Das sind auch zwei, das ist zwar hochspekulativ, die ebenfalls eventuell übernommen werden könnten. Ja, also, das definitiv was möglich ist. So, ich kann das kurz NuScale.
Also, Oklo ist schon hart.
Weil?
Naja, die haben sich bewegt halt das Jahr wie.
Ja, aber NuScale zum Beispiel ordentlich nach unten gefallen jetzt da. Könnte damit ein Übernahmekandidat sein, ist nämlich für mich auch charttechnisch an einer extrem spannenden Position gerade im Moment. Ich sehe da halt noch keine Bodenbildung, deswegen werde ich jetzt nicht zeitnah unbedingt einsteigen, aber da sehe ich schon durchaus Möglichkeiten. Und Oklo.
Sie haben sich halt 800% nach oben bewegt in dem Jahr und sind dann wieder.
Ja, sind jetzt auch wieder runtergekommen.
Fallen.
Ja, und sind ebenfalls charttechnisch an einer veritablen Position gerade.
Absolut möglich. Also ich wüsste nicht schlecht reden, deine Prediction, außerdem ist man sowieso lieber das Schlechte. Aber Oklo ist eine Orge-Aktie, ja.
Ja, also bei beiden, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich da jetzt da, sagen wir, $1,000 auf diese Wette geben würde, dann würde $500 in Constellation Energy laufen und jeweils 250 in Oklo und NuScale. Ja,
okay.
Das mal so eine Prediction, die ich gefunden habe. Ich habe ein bisschen versucht, so ein paar Out-of-the-Box-Predictions zu holen, auch die ja möglicherweise auch nicht so einfach einzuhalten sind. Der zweite Prediction, die ich habe, ist, dass die ganzen ja Luxus- und Reiseanbieter so ein bisschen weg von der Gen Z gehen, weil die kein Geld haben und eher hin zu den Wealthy Boomern. Für mich auch eine demografische Sache, ja. Die Wealthy Boomer.
Zu dir.
Das ist unfassbar. Ja. Demografisch einfach. Durch den Gesundheitsfaktor sterben die nicht so schnell, die Boomer. Und die Jugend will halt wenig arbeiten, was ich durchaus auch nachvollziehen kann, hat damit wenig Geld, kommt mit weniger Geld aus. Das heißt, für mich wären so Aktien wie zum Beispiel Royal Caribbean, Welltower oder Ventas. Also Royal Caribbean ist ein Kreuzfahrtunternehmen, Welltower und Ventas sind REITs für gehobene Seniorenresidenzen in den USA. Also da bin ich definitiv bullish auf die und sage, auch hier würde ich wieder einen Basket aus diesen drei Aktien traden und sage, dass alle drei Aktien mindestens um 20% höher stehen nächsten Jahr, als sie dieses Jahr stehen. Gerade eben.
Okay.
Was ist lustig?
Ich hätte so viel Lustiges zu sagen, aber...
Sag ruhig.
Nein, alles gut. Du Luxus-Senioren-Residenz, du...
Ja, man muss halt schon, weißt du, wenn es grau wird da und so, das ist
sehr halt gut, von grau war ich auch nicht reden.
Ja, okay. Das war meine Prediction Nummer 2. Meine Prediction Nummer 3 ist, betrifft so ein bisschen Ozempic. Da ist ja Novo Nordisk jetzt gerade eben wieder in den Schlagzeilen gewesen, weil jetzt eine Pille dazu gibt. Und ich sage, man hat es jetzt noch nicht so gesehen, aber es könnte so eine Spread-Wette werden, also so ein Bear-Trade, dass die Leute dadurch auch wieder ein bisschen sportlicher werden. Also wenn du weniger Gewicht auf den Rippen hast, wirst du vielleicht wieder ein bisschen sportlicher, gehst halt vielleicht lieber gerne in die Natur und so weiter und bewegst dich lieber mehr, also hin in das Thema Longevity. Ich habe zum Longevity auch aber halt nur wirkliche extrem risky Aktien gefunden, die ich jetzt da eigentlich gar nicht so predikten will, sondern ich mache es einfach relativ einfach. Ich sag Long Sportartikelhersteller, ja, also On Running, Lululemon, Garmin, Adidas, Nike, ja, wäre so mein Box. Da hingegen die Snackhersteller wie Mondelez zum Beispiel, wie Pepsi und Co., die dann eher leiden darunter. Das wäre so meine Prediction.
Puh. Ja, spannend. Würde ich so nicht mitgehen, aber spannende Idee.
Ja, es könnte zu früh sein. Es könnte zu früh sein, weil es noch kein Massenmedikament ist. Ich glaube aber durchaus, dass es insofern dieses Jahr Massenmedikament werden kann, weil die Krankenkassen natürlich massives Interesse daran haben müssen, einfach das Produkt günstigst an die Leute zu bringen, weil die Spätfolgen dann natürlich viel teurer sind, als wenn man jetzt an die Fettleibigen diese Medikamente austeilt. Und ich glaube, dadurch, dass wir jetzt von der Spritze weggehen und dass das jetzt einfach eine Tablette ist, die man einnehmen kann, fällt auch hier noch die nächste Hürde weg. Und deswegen glaube ich, dass das zumindest der Startschuss sein könnte. Ich bin wahrscheinlich wie so häufig viel zu früh dran mit dem ganzen Dingen. Und ganz ehrlich, wenn ich der Meinung bin, also ich bin auch mit in einer Position in so einem Life Science Unternehmen drinnen, das werde ich sicherlich ausbauen. Aber das ist halt sehr riskant, weil die halt teilweise noch gar keine Gewinne machen und sonst irgendwas. Deswegen bleibe ich mal bei dieser Konstellation. Ja.
Ja, cool.
Genau. So ist es.
Dann das wären jetzt. Mach ich mal weiter, oder?
Okay, ja, gern. Entschuldige.
Zweite Prediction von mir für 2026, Ian Carry Trade 2.0.
Okay.
Wir sehen ihn wieder, weil die Yields immer weiter steigen werden. Also die Staatsanleihenrenditen gehen nach oben, speziell in Japan eben auch. Und das führt dann eben zum Abblasen dieser Blase. Ich denke, dass es passieren wird. Und ich denke, es wird wie immer schnell gehen. Vielleicht nicht so schnell wie am 5. August, aber wir sehen auf jeden Fall meiner Ansicht nach, dass sich dieser Trade erneut rückabwickeln wird.
Okay. In der gleichen, in der gleichen Geschwindigkeit oder im gleichen Crash-Szenario, wie es am 5. August war?
Ähnlich, nicht gleich, also kein Crash ist gleich. Ich weiß auch nicht, ob die Wohler dementsprechend dieselben Amplituden erreichen wird. Aber ich denke, dass das Geld da raus muss. Die Frage ist, ob es wirklich jetzt frühzeitig langsam abwandert, wo ich eher nicht davon ausgehe, weil normalerweise bleibt man halt da immer, man tanzt so lange auf der Party, bis die Musik nicht mehr spielt. Und normalerweise verlassen die Ratten dann fluchtartig das Schiff wieder. Und ich denke, dass das uns wieder bevorstehen wird. Ja.
Okay. Spannend. Bin ich gespannt.
Ja, dann mache ich noch Nummer 3, weil das passt ja gerade dazu. Und zwar Sovereign Debt Crisis, also die Schulden explodieren weiter in allen Industrienationen, also politischer Westen, Europa und Amerika. Die Schulden explodieren weiter und dementsprechend explodieren die Yields weiter, also die Anleiherenditen. Und das führt zu multiplen Problemen, inklusive eventuell sogar einer 9-Euro-Bond-Session, dass man irgendwen retten muss, eventuell Frankreich oder wen anderen. Also ich denke, dass die Yields so stark steigen, weil niemand mehr den Ländern glaubt, dass sie die Schulden tilgen können oder zurückzahlen können bei steigenden Zinsen. Und die Zinsen werden halt am Kapitalmarkt gemacht, am langen Ende der Zinsstrukturkurve. Und ich gehe davon aus, dass uns diese Yields um die Ohren fliegen, beziehungsweise sich die Probleme, die aus diesen steigenden Yields resultieren, dass uns die um die Ohren fliegen. Also genau, also eine Schuldenkrise in den souveränen Industrieländern.
Ja, spannende Theorie. Ich habe so eine ähnliche. Und zwar würde die den Euro-US-Dollar-Kurs betreffen. Wer wird der Schwächere sein am Ende des Jahres? Da bin ich aber mit meinem Gedanken, also ich bin kein Forex-Experte, deswegen habe ich das jetzt nicht reingenommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Euro nicht massiv schwächer dastehen wird am Ende des Jahres. Aufgrund all dieser.
Ja, ich glaube, das ist sehr richtig. Ich glaube, du liegst da wirklich gut, weil man wird sehr diluten müssen, man wird sehr viel Geld brauchen, um dieses Loch, das eventuell aufklaffen wird, zuzukleistern. Und das schadet natürlich extrem, man muss halt abwerten. Und Also ja, ich sehe das sehr prekär, muss ich sagen.
Ja, okay. Ja, cool. Dann würde ich sagen, hau ich meine nächste raus.
Yes.
Und ich sage, die KI im Börsenhandel nimmt den Retailmarkt, erobert den Retailmarkt. Ja? Wir haben ja die KI
das
schon
offen.
Wir wissen es ja, wir haben die KI schon laufen, in den ganzen Hedgefonds laufen sie natürlich, weil sie nach hohe Kosten verursachen. Ich glaube, das Kostenproblem ist in den Griff zu bekommen und deswegen sind so komplexe Strategien, ich komme ja auf den Optionsmarkt, also da gibt es ja gerade diese komplexen Strategien natürlich oder auch Delta Neutral oder Rebalancing Strategien, die halt jetzt noch nicht so gehen für den kleinen Mann, die werden machbar werden und es wird dann Large Language Models geben, die mit einer API-Anbindung dann halt irgendwo handeln bei irgendeinem Broker. Ja, wie kann man das als Trade umsetzen? Für mich relativ klar, was wird profitieren? Nasdaq, London Stock Exchange, S&P Global, das sind so die Aktien, die dann davon profitieren könnten, weil wenn eine Maschine rund um die Uhr für mich handeln kann, dann kann die natürlich viel, viel mehr Spesen verursachen, klarerweise. Und deswegen glaube ich, dass diese Unternehmen davon profitieren werden und natürlich auch die Large Language Models der KI, aber da kann ich mich nicht festlegen, weil ich da nicht weiß, wer da die Nase vorn haben wird am Ende des Tages. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Handelsvolumen an den Börsen noch einmal massiv steigen wird und da wirklich für massiv bessere Umsätze, also mein Haupttrade wird da in die Nasdaq reingehen und für massiv bessere Umsätze sorgen wird. Ob es das dann langfristig so sein wird, da bin ich mir hingegen nicht so sicher. Also ob man dann nicht irgendwie andere Möglichkeiten an den Börsen vorbeifindet zu handeln, das ist eine andere Geschichte. Aber momentan kurzfristig glaube ich, dass die Nase vorn haben werden. Deswegen ja, Nasdaq long und ja, das ist der Trade.
Darf ich da eine Gegenfrage stellen oder eine Frage dazu? Würde das nicht bedeuten, dass eigentlich zwangsläufig einiges Kapital aus den MSCI World Geschichten rausfließt, aus den ganzen ETFs, weil wenn ich das so einem Trading-Algorithmus KI-Dings geben kann, der muss ja den Markt schlagen, dass er eine Berechtigung hat.
Ja, die Frage ist halt, die Frage ist, ob es erfolgreich sein wird. Das sei jetzt einmal dahingestellt. Ich glaube schon, dass diese Modelle im Moment sehr, sehr große Vorteile haben können und du kannst recht haben, dass ein bisschen was aus dem MSCI World rausfließt, wobei ich nicht weiß, ob die ETF-Sparer überhaupt Kontakt mit dem haben, so wirklich, also mit dieser aktiven Trading-Szene. Da bin ich mir halt nicht hundertprozentig sicher. Ein ETF-Sparer legt in der Regel einen Sparplan an und fertig. Wenn es dann vielleicht Sparpläne dafür gibt, für eine Trading-Karriere oder so, kann das sein. Aber du bist ja immer schon, vielleicht kannst du es dann im Detail noch erklären, aber du bist ja auch immer jemand, der sagt, eine Edge im Markt nivelliert sich irgendwann weg, wenn es viele Menschen wissen. Und ich sage halt genau. So, die KI ist halt etwas, das sich zum Mittelwert nivelliert. Das heißt, es wird immer wieder zum Mittelwert kommen und wird sich immer wieder neu erfinden müssen. Wie gut die KI darin ist, wird sich zeigen und ich glaube auch, dass die zwar am Anfang Erfolg haben werden, diese ganzen KI-Dinger, aber langfristig, zumindest momentan, eher nicht. Ja, also ich würde es in drei Kategorien trennen. Kurzfristig ja, mittelfristig nein und ganz langfristig wahrscheinlich wieder ja. Aber wenn eine KI gegen eine KI dann tradet, kommt es halt wahrscheinlich nur mehr auf Geschwindigkeit drauf an oder auf was auch immer. Das muss man dann, das habe ich noch nicht im Detail durchdacht, aber das sicher recht, ein Teil wird rausfließen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die Unsummen da rausfließen werden und dann in diese Bots gehen. Ja. Genau. So viel dazu und dann noch eine Wette, die jetzt vielleicht sehr unsexy erscheint, weil wir so ein bisschen im Kryptowinter sind oder am Übergang zum Kryptowinter, aber eins habe ich noch, nämlich die Tokenisierung von Real World Assets, glaube ich, wird so richtig starten in diesem Jahr. Ich glaube, dass wahnsinnig viel auf die Blockchain wandern wird, weil das einfach effizienter ist, weil es transparenter ist, weil es vieles, vieles mehr hat, weil es 24/7 handelbar ist, weil es wahrscheinlich auch weniger Gebühren für Intermediäre gibt, also da wäre man dann wieder ein bisschen konträr zu meiner vorherigen Wette, aber ich sage auch nur, dass das der Startschuss ist. Ich weiß, dass BlackRock das vielleicht das im Moment schon testet. Ja, und wer könnte davon profitieren? Das wären halt langfristig Ethereum und Solana, die ich da auserkoren hätte, die davon dann definitiv im Kurs profitieren sollten. Also die werde ich sicherlich auch im Laufe des Jahres immer mehr und mehr aufsammeln. Ich habe ja schon Positionen, sehr ja wohlgemerkt, in Ethereum und Solana, wenn auch extrem kleine. Aber ich glaube durchaus, dass das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist, sich da hinein zu tranchieren und vielleicht sparplanmäßig über das gesamte Jahr über die Positionen aufzubauen. Ich denke, dass das ganz gut sein kann und ich denke, dass das halt nur der Startschuss ist. Ja? Also meine Prediction ist, dass Ethereum und Solana definitiv auch um 20% höher stehen als jetzt, auch wenn ich vorübergehend noch bearish bin und glaube, beide stehen ja vor massiven Unterstützungszonen gerade. Ich glaube, dass die beide nach unten reißen werden, aber dass es auch eine Rallye nach oben geben wird. Das ist so meine Prediction da.
Okay, spannend.
Ja.
Ich bin mit meinem durch.
Ja, ich glaube, ich habe es auch. Lass mich nochmal schauen. Ja, ich habe da noch so eine, die aber schwer umzusetzen ist, außer vielleicht mit Coinbase. Aber ich glaube halt, wir beide nutzen das ja auch schon sehr intensiv, dass die ganzen Prediction Markets schön langsam auch die Analysten ersetzen werden. Ja?
Weil
ich glaube, dass das schon die bessere Variante ist, wahrscheinlich wie der Analyst. Ja? Und weil die halt dann wirklich stark unterwegs sind. Aber ich wüsste halt nicht, außer Coinbase, wie man da jetzt oft an der Börse wetten sollte. Deswegen habe ich das einfach jetzt mal nicht erwähnt. Aber wenn es da irgendwann einen Anbieter geben sollte, der an die Börse kommen sollte, der sich auf diese Prediction Market setzt, dann könnte das definitiv spannend sein. Interactive Brokers macht es ja auch, aber ich glaube, das ist noch zu rudimentär, um da jetzt sagen, für Interactive Brokers wird das jetzt wahrscheinlich 1% von, wenn überhaupt, ich glaube nicht einmal 0,1% oder vielleicht 1 Promille vom Umsatz ausmachen oder vom Gewinn, je nachdem. Also Coinbase wäre so eine Möglichkeit, die hätten die Infrastruktur dafür. Ansonsten wüsste ich nicht, auf wen man da trainen könnte. Das vielleicht an die Community. Also wenn jemand weiß, wie man diese Prediction Markets jetzt nicht selbst zum Wetten nutzen kann, sondern wie man davon profitieren kann, dass die mehr und mehr und mehr werden, weil es die neue Art des Sportwettens ist auch für mich. Der kann mir gern eine Nachricht schreiben. Genau.
Ja gut, dann hätten wir die Predictions, glaube ich, abgehakt.
Ja.
Und können, wenn wir noch Zeit haben, ich glaube, die haben wir, oder?
Ja, wir sind auf 40 Minuten oder 41 Minuten ungefähr, also wir können durchaus noch...
Ich passt sehr gut die nächsten Schwäne hinein vom letzten Mal.
Ja, vielleicht noch kurz zusammengefasst. Wir haben ja, wer es nicht reingehört hat, es lohnt sich in die letzte Podcast-Folge. Da haben wir es auch am Ende gemacht. Also wir haben Schwan 1 besprochen, letztes Mal schon das Platzen der Commercial Real Estate-Bombe. Wir haben den KI-Desillusionierungs-Crash besprochen. Wir haben den Quantenschock besprochen. Wir haben die Rückkehr zur Euro-Krise besprochen. Wir haben die Taiwan-Blockade besprochen. Das haben wir alles besprochen. Jetzt kommen wir zum sechsten, Dominik, und da bin ich auch gespannt, weil du da sicherlich auch viel, viel mehr Insights hast wie ich. Und zwar ist das der Private Credit Margin Call. Wir haben ja wahnsinnig viele, gerade im nicht regulierten Bereich, auch viele, viele Kredite liegen. Wir haben die Schattenbanken, die Zombiefirmen, und wenn jetzt eine leichte Rezession nur kommen sollte, ich weiß, wir sind vielleicht sogar schon einer, und solche unregulierten Kredite ausfallen, dann könnte das ein gravierendes Problem haben für diese Schattenbanken und Co. Könnte einen Liquiditätsschock verursachen und ja, der auch auf die Pensionskassen und auf die Versicherer dann übergreifen könnte. Und das ist schon, glaube ich, ein Dilemma, das du auch siehst, nehme ich an.
Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Ich sehe das gerade mitten in der Abwicklung. Dieser Private Credit Bubble ist im Defaulten, also wir sind am Ausfallen. Wir sehen es an den Delinquency Rates, die durch die Decke gehen. Ich glaube, ich brauche das gar nicht breitreden, wir haben es oft genug besprochen. Dem Mittelstand fehlt das Geld, und das wird mit zunehmender Inflation, wenn sie denn kommen sollte, irgendwann wieder, wird das nur noch schlechter, und mit neuem, frischem Geld durch den Cantillon-Effekt auch nicht besser. Eher schlechter, weil wir Asset Price Inflation geben, also Assets steigen nominal dann im Wert, und das, was du halt brauchst, Lebensmittel und so weiter, die werden auch teurer, aber du kannst das natürlich nicht verwerten. Und genau, also ich sehe das dementsprechend sehr, sehr fortgeschritten sogar in den USA, in Europa nicht so. Aber das passiert vor laufenden Kameras derzeit.
Ja, absolut. Und wann kommt es in die Kameras dann, wenn natürlich alles brennt? Oder wenn der Funke zündet.
Es sind ja schon einige, wie du sagst, aus dem Schattenbankensektor sind schon einige dieser komischen Kredit-Lending-Firmen von der Bildfläche verschwunden, weil die halt dann so 20%, 25%, 40% Kredite verliehen haben, und ja, es ist, dass da das Schulden dann immer lang mit kann, das liegt irgendwo auf der Hand. Ne?
Absolut, absolut, ja. Ja, cool. Dann Prediction ist das keine, aber Black Swan Möglichkeit Nummer 7 halte ich auch für nicht unwahrscheinlich, ist die Unversicherbarkeitskrise. Ja. Der Klimawandel führt dazu, dass Versicherer sich aus ganzen Regionen, zum Beispiel Florida, Kalifornien oder auch Teilen Südeuropas, zurückziehen. Das könnte eine große Naturkatastrophe sein, die dazu führt, wo dann die ganzen Rückversicherer die Deckung für gewisse Risiken einfach komplett streichen. Was zur Folge hätte, dass die Immobilienwerte in den betroffenen Regionen kollabieren, derweil ohne Versicherung wird keine Hypothek das lang durchhalten. Und das schlägt sich dann auch direkt auf Banken und REITs nieder. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich jetzt überhaupt nicht gefährlich, oder beziehungsweise nicht gefährlicher als sonst. Das ist dasselbe Risiko, was du immer hast, weil
dazu bräuchte es zuerst einmal, ist es eine Naturkatastrophe. Und jetzt auf eine Naturkatastrophe zu wetten, also weiß ich nicht.
Ja, aber wir haben es ja schon in Kalifornien gehabt, dass nach dem Brand sind ja die alle obdachlos, weil die waren nicht versichert und weil das in einem Gebiet war, wo keine Versicherung mehr irgendwas gemacht hat. Ne? Also
ja, aber
ich weiß gar nicht, ob das so eine große Umweltkatastrophe sein muss. Also es ist auch nicht besonders wahrscheinlich, dass das jetzt unbedingt kommen muss. Aber ich glaube schon, dass die Versicherer immer mehr sagen werden, nö, das machen wir nicht. Fertig. Ja.
Am Ende ist es eine Preisfrage. Also,
ja.
Genau, halt so, dass es Retail nicht mehr zahlen kann, ja. Ja. Dann sind wir wieder beim vorigen Black Swan, dass das Retail halt nicht mehr mit kann mit dem Pricing. Aber. Ja,
das ist der kleinste gemeinsame Nenner von vielen Black Swans eigentlich.
Absolut, ja.
Ja.
Absolut.
Okay, dann haben wir noch eins, das eher in die Kategorie, ja, ich lasse die Entscheidung jeden selbst. Angriff auf Unterseekabel, 95% des internationalen Datenverkehrs und Billionen an Finanztransaktionen laufen über eine Handvoll Unterseekabel. Ein Unfall oder ein Sabotageakt durchtrennt wichtige Kabel im Atlantik oder im Pazifik gleichzeitig. Der Hochfrequenzhandel an den Börsen würde zusammenbrechen. Gut, das würde mich jetzt gar nicht so stören. Die Börsen müssen schließen, das wird wahrscheinlich die Folge. Die Lieferketten verlieren ihre Synchronisation. Das Chaos an den Märkten wäre durch die Informationsasymmetrie, wer weiß was, immens. Ja, sehe ich jetzt eigentlich.
Also die ist halt schon sehr, sehr spezifisch mit diesem Unterseekabel oder Kabeln, Plural. Wenn wir es ausweiten auf terroristischen Akt oder so oder Angriff oder so, dann wäre ich schon eher dabei geneigt zu sagen, okay, das könnte auf uns zukommen. Aber jetzt, dass es spezifisch Unterseekabel sind.
Ja, und ich denke mal, wer hat da was davon? Also jede große Nation schneidet sich ja da wie bei einigen anderen davor ins eigene Fleisch. Also ich denke mal, wenn die Weltwirtschaft absauft, dann können die großen, zumindest die großen Player, die USA, China, Indien und so weiter, die können das ja gar nicht wollen. Also das wäre
Es kommt, da kommt es dann auf einen relativen Drawdown drauf an. Ne? Also ich sage jetzt irgendwas, wenn USA 70% stürzen wird und China nur 20% und ich kann dann USA-Assets günstig zu 15, 20 Cent in Dollar aufkaufen, dann macht sowas relativ gesehen schon Sinn. Dann gehe ich halt auch mal kurz durch einen Taler drinnen, sammle das auf und komme nachher gestärkt hinten raus. Also so ganz würde ich es nicht sehen, dass das komplett irrelevant ist. Da schneidet man sich auch trotzdem einmal eine Schulter weg, dass man trotzdem den Krieg gewinnt. Also das sehe ich schon als.
Ja, ich sehe aber, wenn die USA 70% verliert, verliert China 65%. Also
das waren jetzt wilde Zahlen. Also.
Ja. Gut. Dann Black Swan Nummer 9, Japans Zinswende. Sind wir ja vielleicht schon ein bisschen dabei und hast du auch als Prediction drinnen. Japan war jahrzehntelang als Anker für billiges Geld, der sogenannte Carry Trade. Wenn die Bank of Japan 2026 die Zinsen stärker anheben muss als erwartet, zum Beispiel wegen Inflation, fließt Geld massiv nach Japan zurück. Ja, Auslöser können da viele Dinge sein, das wissen wir, also das kann jetzt mehreres sein, aber es wäre halt ein immenser globaler Liquiditätsentzug. Die Renditen für US- und Euro-Staatsanleihen schießen nach oben, die Aktienmärkte weltweit geraten unter Druck, haben wir ja schon ein bisschen am 5. August gesehen und ja, risikolose Alternativen werden dann möglicherweise plötzlich attraktiver, wobei ich wüsste nicht, was da noch kommen könnte an noch risikoloser als irgendeine Staatsanleihe oder so, ne? Aber ja.
Es nähert sich halt der eine Schwan vom anderen. Ne? Also wenn das mit Japan passiert, dann hast du halt eine deshalb heißt auch Sovereign Debt Bubble, meine Prediction. Dann hast du halt gleich explodierende Yields auch in den europäischen Ländern, ne? Und auch in den USA, weil eben das Geld rausfließt und dann wird es halt noch schwieriger.
Okay. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. So, und der letzte, da weiß ich selbst nicht, was ich von dem halten soll, war der grüne Protektionismus-Handelskrieg. 2026 tritt die CO2-Grenzausgleichsmechanismus der EU in eine schärfere Phase. Andere Blöcke, USA, China, Indien, könnten mit Gegenmaßnahmen reagieren. Die USA und China belegen europäische Luxusgüter und Maschinen zum Beispiel mit Strafzöllen als Antwort auf die grünen Zölle der EU. Ja, Crash wäre ein Einbruch des Welthandels. Sehe ich jetzt gar nicht so überproportional betroffen, wäre natürlich Europa dadurch. Ja, aber wie gesagt.
Also international sehe ich den Krieg überhaupt nicht. Vielleicht, dass man auf eine Nation unterbricht, dass sich Deutschland innerhalb bekriegt mit irgendwelchen grünen, weiß ich nicht, neuen wirtschaftsschädigenden Auflagen, dass man da vielleicht nochmal zwei Kaninchen aus dem Hut zaubert und sagt, was weiß ich, Bayern gegen Südpreußen, was weiß ich. Ja, keine Ahnung.
Ja. Genau, also das waren sie, meine 10, die ich damit KI gemeinsam in einem längeren Gespräch sozusagen eruiert habe. Es waren noch ein paar dabei, muss ich sagen, die dann gekommen sind. Die waren schon sehr, sehr an den Haaren herbeigezogen. Also die habe ich jetzt eh komplett weglassen. Also es waren insgesamt, glaube ich, 30, über die ich mit KI geplaudert habe. Das waren jetzt die 10, wo ich gesagt hätte, okay, das ist noch halbwegs vertretbar. Aber eine kleine Wette müssen wir am Ende dieses Podcasts noch eingehen, lieber Dominik. Und zwar die SPX-Wette. Wir haben jetzt Ende des Jahres, fast schon, 26. Dezember. Wo steht der SPX, wenn wir diese Folge in einem Jahr aufnehmen werden, deiner Meinung?
Haben wir nicht eine offen mit Jahresende?
Ja, wir haben irgendwas offen, aber wir haben noch nicht Jahresende, deswegen.
Naja. Wo steht er im nächsten Jahr am Ende, oder wie?
Ja, Ende nächsten Jahres. Wo steht er? Wir stehen momentan bei 6.935,72 Punkten.
Das ist so eine schwere Frage. Fang du mal an.
Ich sage nichtsdestotrotz, es ist natürlich schwer, immer um ein Jahr vorauszusehen, aber ich sage trotzdem, wir stehen. Reicht es, wenn ich sage, über 7.000 Punkten höher als jetzt?
Eigentlich nicht.
Gut, dann bin ich mal so frei und sage 7.250 Punkte.
Okay.
Ich bin ja der Meinung, dass wir seitwärts gehen. Also ich bin der Meinung, dass wir seitwärts gehen, dass das ein Seitwärtsjahr geht, dass wir ein bisschen raufgehen, dass wir ein bisschen runtergehen. Wir werden sicher auch noch unterhalb was testen, wie es dann am Ende ausgeht. Also meine Prediction ist einfach, wir gehen in den Seitwärtsmarkt über. Wir werden schon noch ein bisschen steigen, aber nicht gravierend. Und wir werden auch nicht gravierend fallen im nächsten Jahr. Es sei denn, es passiert natürlich ein Black Swan Event, von dem wir besprochen haben. Deswegen 7.250.
Okay. Ich sag
2.207. Warum habe ich gewusst, dass sowas kommt?
2.207.
Okay. Na gut, okay.
Also das ist das Corona-Tief.
2.000, was?
Tatsächlich,
ja. Wir gehen nochmal zum Corona-Tief. Ja, weil das. Also was muss da kommen? Ein Weltkrieg? Oder was ist da deine Prediction drauf?
Wir werden sehen. Yen Carry Trades.
Minus 68% wären das.
Ja.
Okay, ja, also wenn das in einem Schwung passiert, bin ich sehr reich.
Ich auch.
Die Währung, in der ich dann reich bin, noch was bringt, weiß ich nicht, aber.
Ich auch nicht.
Aber ja, gut. Ja. Okay, also wir vermerken das für die Folge in einem Jahr und werden, glaube ich, beide wahrscheinlich herzlich lachen über unsere dummen Predictions.
Ja, gut, ich meine, dass das keine ernst nehmen kann, Entschuldigung, Disclaimer, aber ja, das nein, ist ja hoffentlich klar.
Ja. Gut, Dominik, damit hätten wir es für heute wieder geschafft. Ich würde sagen, damit bleibt uns nur noch eines anzukündigen. Unsere gemeinsame Plattform Eine Stunde Freiheit startet mit Trommelwirbel Anfang nächsten Jahres. Wir werden auch am 2. Januar um 18 Uhr eine große Live-Session machen auf unserem YouTube-Kanal. Also den sehr gerne schon abonnieren vorab und die Glocke aktivieren. Das kannst du jetzt gleich tun, beziehungsweise ja, einfach den Podcast auch abonnieren, wo auch immer du das hörst. Wir verlinken dir auch alles in den Shownotes. Wer ganz am Anfang mit dabei ist, wird mit Sicherheit das vorteilhafteste Paket aller Zeiten bekommen, denn du kannst dir das Ganze 3 Monate um 1 Euro ansehen. Ja, wir verlinken dir die Warteliste, die noch ein paar Tage online sein wird, sehr, sehr gerne. Und kannst dann nach 3 Monaten sagen, interessiert mich das oder interessiert mich das nicht und hast einen Euro investiert. Also wir würden uns sehr freuen, wenn du da dabei bist und in diesem Sinne, da wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, wünschen wir dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Erfolg für 2026, natürlich auch dir, lieber Dominik. Und ich freue mich schon auf die zukünftigen Folgen im nächsten Jahr.
Ich freue mich auch riesig. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch, ein gutes Restjahr. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr drüben, gleich mit einer ersten Feier, mit einem Opening. Und ich freue mich riesig, was da auf uns zukommt. Und wir machen das Beste draus. Das wird fantastisch.
So machen wir das. In diesem Sinne. Alles Gute. Ciao, ciao.